Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau Podcast, der katholische Schlager-Podcast, zurück aus der Sommerpause. Heute wird endlich wieder gesündigt. Yeah! Ihr habt es schon gehört, wieder mit dabei natürlich meine liebsten, besten und schönsten Sünderinnen aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet, Maike.
Salü!
Und natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
Hallihallo!
Und selbstverständlich der Papst dieses Podcasts aus Münster, unser Robin.
Doreme.
Um Himmels Willen. Mehr katholische liturgische Gesänge haben wir ja später noch im Programm.
Ja, das stimmt, das kommt noch. Ihr könnt euch freuen.
Und was hatten wir für fantastische Wochen und was haben sie uns für positive, wunderbare Nachrichten beschert, mit denen wir hier gleich einsteigen werden. Nachricht Nummer 1, hier aus der Großregion, der Mann, der bei mir um die Ecke wohnt, er hat den Bachmann-Preis gewonnen, Tian Sila. Herzlichen Glückwunsch, wir jubeln.
Tian!
Bachmann-Preis, da waren wir auch schon zweimal vor Ort, haben berichtet. Nochmal kurz die Zusammenfassung für die Neulinge. Bachmann-Preis, das ist sowas wie die deutschsprachige Literatur sucht den Superstar, wird auch live im Fernsehen übertragen auf Dreisat. Da werden von einer Jury SchriftstellerInnen ausgewählt und eingeladen, die live vor der Jury ihre Texte vorlesen. Also es hat einen performativen Charakter. Und hinterher muss die Jury dann live die Texte und unterm Strich auch die Performance bewerten. Und das Ganze, wie gesagt, wie ein Fußballspiel, wird es im Fernsehen übertragen. Leute fiebern vor Ort mit, fiebern vor den Fernsehgeräten mit. Und das ist wirklich spannend und wahrscheinlich das Interessanteste, was die deutschsprachige Literaturkritik so zu bieten hat, diesen Wettbewerbscharakter zu sehen, das mediale Dispositiv zu sehen, ein Wahnsinn. Und jetzt der Hauptpreis an Tian, ja, geht's noch besser? Ich würde sagen, nein.
Würde ich auch mal sagen.
Vielleicht noch ganz kurz, worum es hier ging. Robin wird gleich den Text besprechen. Er ist unser Bachmann-Preis-Juror heute. Der Text, den Tian in Klagenfurt am Wörthersee beim Wettlesen vorgetragen hat, schließt an seinen wunderbaren Roman Radio Sarajevo. Darin geht es in autofiktionaler Art und Weise um Tians Jugend im Jugoslawienkrieg und wie er diesen Krieg als Kind erlebt hat. Wir haben eine ausführliche Rezension bei uns in der Show gemacht, könnt ihr nachhören. Wir haben auch ein Interview mit Tian dazu, ein sehr ausführliches bei uns auf der Seite, könnt ihr auch nachhören. Wenn ihr gerade dabei seid, könnt ihr auch unsere Rezension zu dem Vorgängerbuch Krach hören, könnt das Interview zu Krach hören. Also wir haben Tian Sila en masse bei uns im Programm, er ist einer unserer Lieblinge. Aber er hat natürlich nicht, wie gesagt, aus Radio Sarajevo dort vorgelesen beim Bachmann-Preis, das ist nämlich verboten. Das müssen nämlich brandneue, noch nie veröffentlichte Texte sein. Er hat, und das hat er im Interview bei uns ja schon angekündigt, sich befasst mit den Auswirkungen des Krieges auf seine Eltern. Robin, wie war der Text? Worum geht's? Wie hat er dir gefallen?
Also erstmal, der Text war brillant. Wirklich ganz toll und sehr, sehr mitreißend. Der Text mit dem Titel Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde, ist nämlich auch, ja, der Titel ist da der Inhalt. Denn es geht um die Mutter des Protagonisten Tian, die am 12. August 2007 verrückt geworden ist. Bei ihr wurde dann später auch Schizophrenie diagnostiziert, die ihn dann bezichtigt, mit der Regierung, mit dem Amt zusammenzuarbeiten und ja, die so ein bisschen abdriftet. Und Tian, der davon sehr ja, beeinflusst wird, der davor auch ein bisschen Angst hat und auch gar nicht weiß, wie er seine Mutter da rausholen soll. Sein Vater, der ganz lethargisch daneben steht und wirklich unfassbar tolle Sätze, sehr, sehr mitreißend, ohne irgendwie hochpoetisch sein zu wollen, sondern einfach in seiner ganz klaren Aussage sehr poetisch ist. Da stehen dann zum Beispiel Sätze drin wie: Ein Wimpernschlag war ich gewillt, mit ihr wahnsinnig zu sein, damit sie nicht aufhörte, mich zu lieben.
Wow. Also es ist genau der Text über Kriegstraumata, den Tian angekündigt hat und genau wird, glaube ich, auch später als Roman veröffentlicht in erweiterter Form, oder?
Genau so soll das sein. Das ist ein Auszug aus dem neuen Roman, den er bald veröffentlicht. Und da werden wir natürlich auch wieder ganz vorne in der ersten Reihe mit dabei sein, wenn der rauskommt, um ihn hier vorstellen zu dürfen. Und dieser Text oder dieser Auszug war wirklich unfassbar toll zu lesen. Und da freue ich mich auch schon auf das, was weiterhin noch kommt. Aber Tian Sila ist ja nicht der Einzige, der hier einen Preis abgeräumt hat. Annika, wer hat denn da noch Preise abgeräumt? Weil die Tage der deutschsprachigen Literatur, da ist ja nicht nur der Bachmann-Preis, sondern da sind ja auch noch mehrere Preise.
Genau, der Bachmann-Preis ist natürlich schon der Hauptpreis, dotiert mit 25.000 Euro, den der gute Tijan da abgesahnt hat, abgeräumt, kann man fast schon sagen. Und die anderen Preise, wir wollen es wenigstens kurz mal erwähnen, den Deutschlandfunkpreis, gestiftet vom Deutschlandradio, der ist immerhin mit 12.500 Euro dotiert. Der ging dies Jahr an Dennis Pfabe, ein deutscher Schriftsteller, für die Möglichkeit einer Ordnung. Der wurde übrigens eingeladen vom Juror Philipp Tingler, ebenfalls Tijan ja auch. Also Philipp Tingler hat da quasi mit seinen beiden Kandidaten in diesem Jahr einen Doppelpack gelandet. Erster, zweiter Platz. Auf den dritten Platz, das ist der sogenannte Kelag-Preis, dotiert mit 10.000 Euro, hat die österreichisch-slowenische Schriftstellerin Tamara Steiner gewonnen. Sie wurde eingeladen von Brigitte Schwenz-Harran und hat gelesen Luft nach unten. Und dann haben wir zu guter Letzt, ja tatsächlich, denn Johanna Seebauer, eine österreich-deutsche Schriftstellerin, eingeladen von Klaus Kasperger, die hat zum einen den Dreisatzpreis gewonnen mit 7.500 Euro und auch gleichzeitig den BKS Bank Publikumspreis, dotiert mit 7.000 Euro, für ihre Geschichte Das Gurkel. Und mit diesem BKS Bank Publikumspreis ist auch der Stadtschreiber, das Stadtschreiberstipendium der Stadt Klagenfurt gekoppelt. Das heißt, das hat sie auch noch gewonnen. Also da hat die gute Johanna Seebauer auch noch mal gut abgeräumt.
Ja, das klingt auch nach sehr, sehr spannenden Tagen der deutschsprachigen Literatur.
Wir gratulieren.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und Klaus Kastberger haben wir später auch noch mal im Programm. Ein Wahnsinn, wie wir wieder diese Sendung durchgeplant haben. Aber kommen wir doch jetzt erstmal vom in Sarajevo, also Bosnien, geborenen deutschen Schriftsteller Tijan Sila zum finnischen, im Kosovo geborenen Schriftsteller Päivi Statovci.
Ja, genau. Den haben wir nämlich hier auch schon vorgestellt und sein neuestes Buch Meine Katze Jugoslawien ordentlich abgefeiert, so wie sich das hier gehört. Und wie das auch dem Buch gebührt. Denn wurde er nicht nur von uns gelobt, sondern hat auch den Internationalen Literaturpreis 2024 für eben diesen Roman gewonnen, wofür wir ihn nur gratulieren können. Meine Katze Jugoslawien, vielleicht nochmal kurze Zusammenfassung, wenn ihr die ganze Rezension hören wollt, könnt ihr natürlich nochmal in die Folge reinschalten. Ne? Zwinker, zwinker. Es geht um Emine, die im Kosovo aufwächst und an einen gewalttätigen Mann verheiratet wird, der sie überhaupt nicht gut behandelt. Es geht um die Traditionen, die dort gepflegt werden, die auch teilweise sehr toxisch sind. Und da gibt es auch einen zweiten Handlungsstrang, der mehrere Jahrzehnte später spielt und ja die Ereignisse um ihren Sohn behandelt, der nicht so richtig mit der Welt zurechtkommt.
Was für ein fantastisches Buch. Ich muss das nochmal abfeiern. Das ist genau wie Robin gerade sagte, hier auf Deutsch als deutsche Neuerscheinung das neueste Buch von Statovci. Es ist aber eigentlich natürlich sein Debütroman. Und es ist unfassbar, wenn man dieses Ding liest, dass das ein Debüt ist, weil es so lyrisch, so kunstvoll ist. Ganz viele der Meister- und Margarita-Referenzen, ganz eindrückliche Beschreibungen dieses Sohnes Bekim, den Robin gerade schon erwähnt hat, seine Queerness, sein Othering als Flüchtling in Finnland, ganz viele faszinierende Tiermetaphern. Die Katze Jugoslawien ist nicht nur eine Katze, das ist eine vielgestaltige Katze und eine Boa Constrictor kommt auch vor. Ein fantastisches Buch und Statovci wird auch immer besser. Wir warten hier, dass Boller bald mal auf Deutsch rauskommt. Also Wahnsinn. Wir haben auch Grenzgänge von ihm schon besprochen, könnt ihr auch nachhören. Ich gönne das Päivi Statovci so sehr, dass er diesen Preis gewonnen hat.
Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass auch sein Übersetzer Stefan Moster auch diesen Preis bekommen hat. Denn mit dem Internationalen Literaturpreis werden also immer AutorInnen und ÜbersetzerInnen zusammen ausgezeichnet, so ein bisschen wie wir es natürlich auch vom International Booker kennen. Und das heißt, wir hoffen jetzt, dass Stefan Moster, also Glückwunsch auch an ihn. Mhm. Und an ihn gilt dann natürlich auch der Wunsch, lieber Stefan Moster, du hast es gehört, wir möchten jetzt bitte, dass das andere Werk auch übersetzt wird. Also nimm den Preis als Motivation und mach gerne so weiter. Wir freuen uns drauf.
Genau so ist es. Und jetzt kommen wir zu einer eigentlich eher traurigen Nachricht. Unter dem Schlagtitel Untergang der Literaturkritik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Oh ja, das ist mein Schlagwort, ne? Da sind sie jetzt alle wieder wach. Denn die SWR-Sendung mit Dennis Scheck Lesenswert und das dazugehörige Format Lesenswert Quartett werden eingestellt.
Quartett mit, Robin, ich möchte es nur schnell ergänzen, den Skandalfaktor weiter in die Höhe zu peitschen.
Das ist gut.
Dennis Scheck, da sind wir ja immer, der hat seine Berechtigung, der ist bestimmt super, aber da haben wir auch einige einige Kritikpunkte. Da sind aber noch zwei andere Leute beim Lesenswerk-Quartett, die wir aus ganzem Herzen lieben. Ijoma Mangold und Insa Wilke. Wie kann man die bitte absetzen? Hallo?
Ja, ist wirklich so. Also der Untergang der Literaturkritik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da haben wir jetzt schon öfter drüber gesprochen, wie viele Sachen gestrichen werden. Und das ist jetzt wieder eine Sendung, eine wirklich auch sehr bekannte und auch beliebte Sendung, die eben dieser, ja, diesen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen sind. Und diese Sparmaßnahmen werden ja immer weiter und immer größer. Und es gibt ja immer mehr Sendungen eigentlich, die gestrichen werden. Also Literaturkritik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk findet ja fast gar nicht mehr statt. Also natürlich findet es noch statt, ne? Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, also es haben gerade in den Sendeanstalten, in den verschiedenen, die ja dann teils regional arbeiten, also ihr kennt die Namen, NDR, WDR, Bayern, die haben alle eigene Sendeanstalten und da wird also wirklich kräftig zusammengeschnitten. Das sind Sendungen, die man vielleicht teilweise, kennt man die eher, wenn man in der Region lebt, teilweise kennt man die eher, wenn man sich für Literatur und Kunst und Kultur interessiert. Aber ich sag mal so, die Leute, die das auch weiterhin tun wollen, über die Öffentlich-Rechtlichen, vielleicht gerade auch so aus ihrer Region, und die werden es immer schwerer haben, denn diese Programme, diese Sendungen, die waren das Büchermagazin, ist ein Beispiel aus Bayern, ebenso Nachtstudio und Kulturjournal. Auch beim NDR wurde das Bücherjournal gestrichen. Also es wird immer mehr und es hat sich so ein bisschen, ist auch so mein Gefühl, in den letzten Monaten da einiges aufgestaut. Und jetzt ist natürlich dadurch, dass Sendungen von Dennis Scheck betroffen sind, der nun wirklich auch ein Gesicht der Branche ist, egal wie man zu ihm steht, bringt das Ganze hier natürlich nochmal ins Rollen. Und diesen Sparzwang der Öffentlich-Rechtlichen, wo man sich wirklich fragt, wo soll das denn noch hinführen? Ja, also wollt ihr die Kultur oder die Kulturkritik, die Literaturkritik vor allem, man muss sie ja trotzdem zur Verfügung stellen und nicht nur auf einem Medium. Und sie jetzt da so komplett rauszusparen oder auf wenige, sehr, sehr wenige große, gleichförmige Formate zu kanalisieren, das kann aus unserer Sicht nicht der richtige Weg sein.
Ja, also was sind das nur für Menschen, die Literaturkritiken beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen? Ich zum Beispiel. ich bin in der privilegierten Situation allerdings, dass ich das nebenbei zum Spaß mache. Ich muss davon meine Miete nicht bezahlen. Aber dass man überhaupt, also dass das so gestrichen wird, das betrifft ja Menschen. Also nicht nur wir als Hörerinnen und Hörer sind da betroffen, sondern da sind ja auch Mitarbeitende betroffen. Und zunehmend werden sich Leute überlegen, ob sie in den Kulturbereich einsteigen, wenn es schwierig wird, dort Geld zu verdienen. Und es ist ja auch wahnsinnig aufwendig, wenn man so einen 800-900-Seiten-Roman liest, dann vielleicht noch den Autor interviewt und einen Text schreibt und das einspricht und das produziert und so. Und dann kriegt man ganz wenige Slots nur noch, also zunehmend weniger Slots und kriegt auch nicht so besonders viel Geld. Das ist wirklich eine Problematik, die den Diskurs über Kultur einschränkt generell. Das betrifft ja nicht nur die Literatur. Wir sprechen hier nur über das Beispiel der Literatur. Und ich finde es schwierig, weil, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, diese ganze Diskussion wurde ja und auch zu Recht losgetreten wegen einiger Skandale, die bei großen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sich ereignet haben. Und der Reflex, der da sich abgespielt hat, war dann zu sagen, ja, dann sparen wir halt die Kleinen ein. Also die Großen, die die Probleme verursacht haben, haben reflexartig auf die Kleinen gezeigt, Radio Bremen und SR. Was ich schon echt räudig finde, muss ich hier jetzt mal sagen. Und dann hatten wir die Sparmaßnahmen in der Verwaltung und jetzt geht es um das Programm. Und da möchte ich wirklich mal, und ich sage das als jemand, der volontiert hat bei einem großen öffentlich-rechtlichen Sender und der seit 20 Jahren damit zu tun hat mit den Öffentlich-Rechtlichen und das auch sehr schätzt und an das System glaubt, möchte ich aber doch mal in Frage stellen, ob die programmatischen Sparmaßnahmen, wie sie hier stattfinden, irgendjemandem nutzen. Weil wir müssen hier, glaube ich, in dieser Literatursendung nicht die Grundsatzdiskussion aufmachen, wozu die Diskussion über Literatur gut ist. Das ist, glaube ich, für alle, die hier zuhören, absolut evident, warum das gesellschaftlich relevant ist, darüber zu sprechen, welche Geschichten wir erzählen und warum wir sie erzählen. Aber hier zunehmend Sendungen zu streichen, in denen es wirklich um die Diskussion um Texte geht, also nicht nur Personality, wir laden einen ein und haben mal ein lustiges Gespräch in der Kneipe und dann halten wir noch ein Buch in die Kamera und das ist dann unsere Literatursendung, sondern wirklich Sendungen, wo Leute da sitzen und drüber streiten, ist das Buch gut, ist es relevant, ist es ästhetisch gut gearbeitet, das wegzustreichen, finde ich schwierig. Und auch noch ein letzter Aspekt, dieses Ausspielen jüngerer LeserInnen gegen ältere LeserInnen. Ich weiß gar nicht, ob dieses wirklich so ein Generationending ist. Es ist eigentlich auch die Frage der Ansprache, also wie möchte man über Literatur diskutieren? Und da gibt es ja kein richtig oder kein falsch. aber man kann es unterschiedlich formatieren. Es ist ein Unterschied, wie man bei Papierstaub-Podcast über Literatur spricht, im Gegensatz zu, keine Ahnung, wenn Volker Weidermann in irgendeinem Podcast über Literatur spricht. Das ist keine Abwertung oder Aufwertung von einem davon. Das sind komplett unterschiedliche sprachliche Ansätze. Beides aber Bemühungen, sehr ernsthaft und tiefgründig über den Text zu sprechen. Und diese zunehmende Verflachung und Boulevardisierung und dieses Ausspiel mit der Begründung, ja die Jungen, ja die Alten, das geht mir richtig auf die Nerven und ich habe das Gefühl, dass da gerade was verdammt schief geht und vielleicht sollte man überlegen, ob es nicht andere Punkte gibt, Stichwort 498 Podcasts, die keiner hört, noch produzieren oder den 700. Funkkanal noch aufmachen oder was weiß ich noch, wie viele digitale Nachrichtensender nebenher laufen lassen, ob das nicht vielleicht sinnvoller wäre, als die harte Kulturberichterstattung, gerade auch die aus der Region, zu beschneiden. Thanks for coming to my TED Talk. Sorry.
Das musste mal raus.
Ja. Ja,
ist so. Ich fand's jetzt sehr interessant und ich finde das auch, diese Boulevardisierung der Literaturkritik, finde ich auch, ist irgendwie ein bisschen, also weiß ich nicht, als junger Leser oder Leserin würde ich mich auch angegriffen fühlen, wenn man so über mich spricht und sagt, ja, die Aufmerksamkeitsspanne generell von jungen Leuten ist ja zu gering, da brauchen wir solche groß angelegten, schweren Texte gar nicht mehr besprechen, das ist ja Bullshit.
Das stimmt also, ja nicht.
Ja, ja, eben, genau, das ist doof und diese Ausrichtung auf eben die Verflachung der Literaturkritik, finde ich, ist eine ganz, ganz falsche, weil da werden dann, weiß ich nicht, Buchkritiken mit Kochrezepten gleichgesetzt oder da wird dann einfach nur mit irgendwelchen öffentlichkeitswirksamen Personen über Bücher gesprochen, die sich mit diesen Büchern im Gegensatz zu, ich will jetzt nicht sagen echten Literaturkritikern, aber echten Literaturkritikern damit gar nicht so richtig auskennen oder dass einfach, ne, einfach nur ein bisschen darüber geredet wird und diese Abflachung, Ich glaube, die tut keinem gut. Also ich finde mehr Formate, klar, und sicherlich darf es auch Formate geben, die ein bisschen flacher sind und das wird auch bestimmt seine Zuschauerschaft haben, aber ich glaube auch nicht, dass die junge Zielgruppe da so stark drauf anspricht, als auf echte oder beziehungsweise groß recherchierte, schwere Literaturkritik. Nennen wir es mal so.
Plus, Robin, um genau auf das einzugehen, was du gerade angesprochen hast und was ich auch versucht habe darzustellen, verschiedene Arten über Bücher zu reden, haben ja ihre Berechtigung. Also wieso muss man das Lesenswert oder diese ernsthaften Diskussionen über Literatur streichen für BookTok? Warum kann man nicht beides machen? Also ich möchte auch nicht den ganzen Tag über Hegel sprechen. Ich möchte auch mal was Lustiges hören, möchte auch mal was Unterhaltsames hören. Man muss doch den Diskurs über Literatur, wie man darüber spricht und über was man spricht, das muss man doch breit abbilden. Hier wird der Korridor, wie man über Bücher reden kann und über welche überhaupt gesprochen wird, wird immer weiter verengt. Und ich frage mich halt, ob das mit dem Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ohne weiteres vereinbar ist.
Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Frage, genau. Wenn es darum geht, ne, welchen Auftrag wollt ihr vorhalten, gerade aus dem kulturellen Bereich? Also da würde ich auch sagen, da kann man wirklich mal ein bisschen genau hingucken. Und die Frage ist ja auch, das wird ja auch an der einen oder anderen Stelle diskutiert, wir haben es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, es gab ja nun wirklich auch genug Skandale. Na klar, die Kassen sind alle klamm, aber an der Stelle einsparen, um vielleicht irgendwie im System im Hintergrund aufrechtzuerhalten, was man nicht anders finanzieren kann. Also auch diese Reform der Öffentlich-Rechtlichen, diese Reform der Sendeanstalten, auch darüber haben wir schon mehrfach mal gesprochen. Es muss sich einfach was tun. Ich glaube, so lässt es sich mal ganz gut zusammenfassen. Aber so übertriebener Aktionismus, weil genau so klingt das ja auch, das, was ihr jetzt auch beschrieben habt, dieses, na, Hauptsache, wenn man jetzt irgendwas digital ist, um irgendwie die jungen Leute zu erreichen, ohne weiter drüber nachzudenken, aber hier digital und cool und so, das hilft auch nicht. Weil nein, auch im Digitalen sollte man mit Strategie und Struktur vorgehen. Kleiner Tipp am Rande. Das war mein TED-Talk. Vielen Dank.
Sagt die Digitalreferentin. Alles klar.
Das sind sehr schöne Schlussworte für dieses Thema gewesen. Und wir werden da natürlich weiterhin ein Augenmerk drauf haben. Ihr kennt uns ja. Also, ne? Wenn da irgendwas passiert, wir sind sofort die Ersten, die sagen, ah, was ist denn da los? Jacques. Und wir kommen jetzt einfach mal zu unserem Hauptbüttier und zwar Bücher. Juhu! Denn hier finden sie noch statt, ja. Und damit kommen wir zum ersten Buch dieser Folge. Annika stellt's vor und es geht um einen feministischen Künstlerroman, aber ich glaube, ich habe schon zu viel verraten. Annika, tell us more.
Ja, wir legen jetzt hier direkt los mit hochanspruchsvoller Literatur und das im digitalen Raum und das auch mit einer nicht ganz so alten Zielgruppe. Was
heute
ist denn da
teilen
los?
Wir aber aus. Das
meine Güte,
mir.
Meine Güte, ja, ne? Jetzt hier voll in Fahrt. Also, schauen wir mal, was wir dabei haben. Rachel Cusk ist die Autorin, die ich euch jetzt hier vorstellen darf. Eine in Kanada geborene britische Schriftstellerin, sehr renommiert, nicht nur wegen bereits zahlreicher veröffentlichter Romane, Ehrung, Auszeichnung, sondern weil sie natürlich auch schon hier im Papierstau-Podcast stattgefunden hat. Zuletzt beziehungsweise in Folge 178 mit ihrem Roman Der andere Ort. Heute also ihr neues Werk Parade heißt es. Der Plot hier ist schwer zu greifen. Es gibt diverse Erzählstränge, die uns mehrfach begegnen. Das sind Szenen, viele davon nur ganz kurz auftauchend und die werden von verschiedenen Figuren durchwandert. Das sind vor allem KünstlerInnen verschiedenen Geschlechts und verschiedener Kunstformen. Ganz viele von denen werden einfach nur mit G abgekürzt und oft auch mit geschichtlichen Pendants. Also hier kann man schon mal so ein bisschen puzzeln in der Kunstgeschichte. Auch diese Erzählstimmen fließen ineinander und wechseln teilweise, wie auch die Erzählstränge selbst, absatzweise ohne weitere Kennung. Das macht es also nicht ganz leicht, diesen Roman nachzuerzählen, aber es gibt ein verbindendes Element, und zwar sind das die Themen. Und das möchte ich am Beispiel eines von vier etwas längeren Erzählsträngen mal illustrieren. Da geht es nämlich um den Künstler G, da haben wir es wieder, der plötzlich verkehrt herum malt. Es steht also bei ihm alles auf dem Kopf. Die Kritik ist begeistert, er erhält einen ganzen neuen Schwall Preise. Es scheint fast völlig egal zu sein, was er macht. Er wird ausgezeichnet und das, obwohl er prototypmäßig schon fast eine verletzte Künstlerseele ist oder war, denn sein Frühwerk wurde kritisiert und ein schweres Verhältnis zu seinem Vater hat er auch noch, aber jetzt ist er halt erfolgreich und zu verdanken hat er das vor allem auch seiner Frau, die ihm all die Jahre den Rücken freigehalten hat. Die hat ihm auch oft als Motiv und als Muse gedient und das, obwohl sie selbst mal früher Künstlerin werden wollte, das aber dann für ihn aufgegeben hat. Und diese Frau, die immer mehr in den Mittelpunkt der Erzählung rückt, die reagiert sehr stark auf die kopfstehenden Bilder ihres Mannes, als hätte sie jemand geschlagen, heißt es da. Und sie denkt sich, dass dieses Gefühl, dass alles richtig ist und doch irgendwie grundlegend falsch, das kennt sie als die Befindlichkeit ihres Geschlechts. Und diese Ideen, diese Beschreibungen, die werden in der Erzählung, in dem Roman immer wieder aufgegriffen. Zum Beispiel in einem weiteren Erzählstrang, in dem eine Frau auf offener Straße von einer Passantin geschlagen wird. Also zum einen haben wir hier wieder den Schlag nicht nur als Bild, sondern sogar körperlich und auch die Reaktion der Geschlagenen. Sie erkennt, dass ihre Angreiferin etwas Verrücktes, Sinnloses getan hat, findet das aber gleichzeitig vollkommen verständlich. Und das ist das große Thema des Buchs, die Welt auf dem Kopf. Das wird durch Bilder oder Szenen gezeigt, wie ich gerade schon beispielhaft erklärt habe, aber auch umschrieben wortwörtlich in der wirklich schöne Sprache. Da heißt es zum Beispiel, man fühlt sich wie ein Mensch, der bei Dunkelheit in einem fremden Zimmer aufwacht, als hätte sich die Welt in einem unbeobachteten Moment auf den Kopf gestellt. Und die Frage, die hier über allem schwebt und die auch die Lesenden zum Mitnachdenken einlädt, wer oder was steht denn hier wirklich Kopf? Was ist denn diese sogenannte Norm? Und warum fühlt sich die für diese Frauen so unnatürlich, so undefinierbar, so falsch an? Warum steht für diese Frauen die Welt permanent Kopf? Ist das wirklich nur eine Frage der Wahrnehmung, der Darstellung, der Perspektive? Es geht also um diesen Zwiespalt der Frau, um die verschiedenen Rollen einer Frau, um den Umgang und den Blick auch auf den weiblichen Körper und diese ganze Fülle an Erwartungen und Beurteilung der Gesellschaft. Das sind die verbindenden Themen, die durch diesen eher flatterhaften Szenen hier führen. Natürlich ist auch die Kunst ein zweites großes Thema, nicht nur durch die verschiedenen KünstlerInnen und Typen, die hier durch die Seiten wandern, sondern auch durch die Idee der Wahrnehmung, auch nochmal verknüpft hier, wie seltsam oder fast bizarr es sei, so heißt es hier in dem Buch, dass manche Menschen es sich in den Kopf setzen, Objekte zu erschaffen, die wir anderen dann betrachten können. Also ihr seht schon, Parade ist ein sehr anspruchsvoller feministischer KünstlerInnenroman, der sehr viele kluge Gedanken zu seinen Themen anbietet und gleichzeitig auch ein Buch zum entspannten Sinnieren ist, denn es ist sprachlich niemals prätentiös, sondern richtig willkommen heißen. So möchte ich das mal nennen. Man fühlt sich wohl beim Lesen. Es ist anspruchsvoll, aber man muss nicht in Ehrfurcht erstarren. Den Puzzle-Aspekt, den ich sehr liebe, hat es auch, das habe ich schon erwähnt. Da hat mir hier ein bisschen die Struktur gefehlt, um da tiefer einzugreifen. Aber das war auch gar nicht nötig oder nicht schlimm, denn die Themen sind wirklich stark genug und bieten auch genug Gerüst, um entspannt durch das Buch zu gleiten, um es wirklich zu genießen. Und jetzt freue ich mich sehr, Maike noch dazu zu holen. Maike, wie hat dir Parade von Rachel Cuss gefallen?
Das ist natürlich ein sehr papierstaueskes Buch, denn es ist feministische Hochkultur, die dir gleichzeitig volle Kanne auf die 12 haut. Sehr schön, ich liebe Rachel Cusk dafür. Und ich finde es sehr tapfer, wie du hier versucht hast, einen Plot nachzuerzählen. Ich möchte dazu jetzt mal ein paar radikale Thesen aufstellen. Rachel Cusk kommt ja oder ist sehr bekannt für die Outline-Trilogie, wo sie etwas eingeführt hat literarisch, was sich die Annihilated Perspective nennt. Das heißt, eine Beschreibung von Frauen in der Reflexion der Außenwelt. Also Frauen, die sich nicht selbst definieren, sondern die sich nur spiegeln in Dialog und in Beschreibungen der Frau von außen. Also genau diese feministischen Themen. Was macht sie jetzt hier? Also sie hat das, die Narration da schon ein kleines bisschen dekonstruiert, sagen wir mal. Hier kommt sie 100%ig ohne zusammenhängenden Plot aus. Und jetzt setzt sie noch einen drauf. Sie kommt auch ohne Charaktere aus. Es existieren eigentlich in diesem Buch keine kohärenten Charaktere. Das sind alles Gestaltwandler. Am offensichtlichsten natürlich alles, was sich hinter dem Buchstaben G hier verbirgt. Geisterhaft durch den Text wandelnde Künstler, Personen, genderfluid, die sich immer wieder drehen und die puzzelhaft, wie du gesagt hast, Hinweise erhalten auf die Künstlerinnen und Künstler, die hinter diesen Ideen stehen. Also wir haben hier Georg Baselitz, der Bilder, die auf dem Kopf stehen, gemalt hat. Wir haben Louise Bourgeois, die ihr vielleicht kennt von diesen riesengroßen Spinneninstallationen. Habe ich auch mal eine in Tokio gesehen, so riesengroß. Wir haben Norman Lewis, das ist der schwarze Künstler, um den es hier geht, der eine dekonstruierte Kathedrale gemalt hat. Wir haben Eric Rohmer, ein Nouvelle Vague-Regisseur. Also ganz viele Künstler verbergen sich hinter dem G und diese Spiegelidee, dass Frauen sich spiegeln in der künstlerischen Produktion von sich selbst und des Mannes, das kommt eben immer wieder vor. Das ist wirklich faszinierend dargestellt und macht sehr, sehr viel Spaß. Cusk hat auch einmal mehr persönliche Erfahrungen hier verarbeitet. Sie ist zum Beispiel wirklich in den Straßen von Paris mal von einer Fremden niedergeschlagen worden. Und dieses autofiktionale Element schleicht sich hier in den Künstlerinnen-Roman rein. Eigentlich, um es zu besprechen, müsste man einzelne Vignetten vorlesen und über diese Spiegelelemente sprechen, weil es eben zwar vier Teile hat, wie du erwähnt hast, Annika, aber innerhalb der Teile mit Cut-Up arbeitet, also William S. Burroughs wäre stolz, und mit Spiegelfließenden und Spiegelmotiven. Also dieses feministische Thema, das Thema ist es eigentlich, was diesen Roman zusammenhält, nämlich die Rolle der Frau in der Gesellschaft, insbesondere als Künstlerin, und zwar als jemand, der künstlerische Produktion selbst betreibt und der als Objekt männlicher künstlerischer Produktion dargestellt wird. Warum werden Frauen dargestellt? Wie werden Frauen dargestellt? Was macht das mit Frauen, wie sie dargestellt werden? Das sind die Themen, die wir hier aus ganz vielen Perspektiven haben, weil wir eben ganz viele Gs haben, ganz viele unterschiedliche Gs, die ineinander fließen. Und was mir auch aufgefallen ist, und das fand ich so schlau, am Anfang haben wir eine Erzählstimme oder auch mehrere, das wird nicht ganz klar, weil es ja keine kohärenten Charaktere gibt, die aus der Ich-Perspektive schreibt. Und ganz am Ende wechselt die Ich-Perspektive in die Wir-Perspektive. Und das hat auch auf gewisse Art und Weise darauf hingewiesen, dass wir alle als Lesende, aber natürlich in Rachel Cusks Themenfeld, insbesondere Frauen, Gestaltwandlerinnen sind, die viele Dinge sind, was ja immer ein Thema bei Cusk ist. Ein wichtiges Thema auch hier in dem Buch sind familiäre Zusammenhänge, Themen wie Mutterschaft und dass eben Frauen vieles sind. Sie sind Mütter, sie sind Töchter, sie sind Künstlerinnen, sie sind politische Subjekte. All das spielt hier eine Rolle. Also eigentlich sind wir alle vielgestaltig, genau wie G. Und welche Gs so in uns wohnen, das ist auch so ein kleines bisschen die Frage, die der Text stellt. Und das finde ich so spannend. Also das macht so viel Spaß. Das ist eigentlich ein Buch, das man fast schon absatzweise diskutieren kann. Und gleichzeitig würde ich dir halt 100%ig recht geben, Annika. dass es einfach Spaß macht. Also man, das klingt jetzt vielleicht sehr kompliziert, das, was da alles drin ist, aber wie das meistens bei Kask ist, kann man das auch mal locker am Strand schmökern, weil es einfach ein Riesenspaß ist. Es ist schlau, es ist spaßig, es ist locker. Kask hat eine unglaubliche erzählerische Souveränität. Deswegen kann sie sich auch leisten, einen Roman ohne Plot und ohne Charaktere zu schreiben. Das dürfte ja eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Nichts an diesem Buch dürfte eigentlich funktionieren, aber das läuft dir wie geschmiert. Ich bin so beeindruckt von Rachel Kask. Die Frau wird einfach immer besser. Mal schauen, was die uns als nächstes um die Ohren haut. Mein lieber Mann. Meine liebe Frau.
Ja, ich,
mein lieber Scholli.
Ja. ich finde es gut, dass du gerade noch mal diesen Ausdruck erzählerische Souveränität genutzt hast. Ich glaube, das ist vielleicht, es war ja für mich die erste Rachel Kask, die ich jetzt gelesen habe. Lange, lange schon wollte ich. Jetzt endlich war es soweit. Dieses, was ich gesagt habe, mit dem Willkommen fühlen, das ist es, glaube ich, genau, diese erzählerische Souveränität, dass sie einem auf keiner Seite irgendwie abschreckt, obwohl es wirklich so kluge Gedanken sind, also die man echt gerne mal so im Kopf hin und her bewegt. Und dieses ganze Thema mit der Spiegelei, das wird ja auch so schön in diesen Rollen dann nochmal aufgegriffen. Also genau die Frage, du hast ja gerade schon gesagt, diese verschiedenen Rollen, die Frauen innehaben und wie auch die Unterrollen, wie sie die teilweise gegeneinander setzt. Also die Künstlerin mit Kindern, die Künstlerin ohne Kinder. Die Frau, die sich für die Kunstkarriere entschieden hat, die Frau, die sich quasi dazu entschieden hat, hinter der Kunstkarriere ihres Mannes zurückzustehen. Und das in diesen kleinen Vignetten immer so nebeneinander zu sehen, also das hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Deswegen gebe ich dir da völlig recht. Also die Themen, diese ganze Thematik trägt dieses Buch ganz wunderbar. Hätte ich auch vorher überhaupt nie gedacht, dass das so möglich ist, aber es funktioniert.
Ja, es ist unglaublich, was an starken feministischen, experimentellen Autoren aus England kommt. Da fällt einem natürlich auch gleich, fallen einem noch so Leute ein wie Ailie Smith und so weiter. Also das ist sehr, sehr beeindruckend, weil, und hier sind wir wieder bei dem Mitkalt-Thema, das wir hier gerne mal anbringen, es aktuelle identitätspolitische häufig auch Themen sind, die aber nicht pädagogisch oder fast schon meinungsjournalistisch verarbeitet werden. Mhm. So nach dem Motto, ich finde es problematisch, dass Frauen als Künstlerinnen häufig auf Mutterschaftsthemen reduziert werden, sondern Rachel Kask, die erzählt es und beweist in der ästhetischen Form, dass sie selbst eine souveräne Künstlerin ist, die mehr verdient hat, und beweist in der inhaltlichen Darstellung, wie komplex diese Themen eigentlich sind, und gibt dem x Nuancen, die klar werden, wenn man genau hinschaut. Also es ist jetzt auch nicht so kompliziert, dass man 4 Doktortitel braucht, um zu erkennen, was ihre Message ist. Aber sie hat nie dieses plumpe politisch-pädagogische, an dem manche feministische oder identitätspolitische Texte leiden. Es ist halt immer unterm Strich vor allem eins, nämlich Kunst. Und das macht Rachel Kask so spannend und besonders, dieser hohe Anspruch, den sie so leicht vermitteln kann.
Das passt.
Das klingt sehr, sehr spannend. Annika, wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen?
Leute, traut euch ran an Parade von Rachel Kask, erschienen bei unseren Freundinnen, liebe Grüße, vom Surkamp Verlag, übersetzt, auch gut bekannt der Name hier, von Eva Bonnet. Ja. Und erhältlich, ja, erhältlich im Hardcover für 25 € und im keimfreien E-Book für 21,99 €.
Ja, da geht's hier weiter. Schlag auf Schlag. Ihr werdet wissen, was ich gleich vorstelle. Jetzt geht's zum nächsten Buch, das ich vorstellen darf. Annika hat mitgelesen. Ich freue mich gleich schon auf die Diskussion. Der Roman heißt Schlaglicht von Rita Bullwinkle. Ein Debütroman über 8 jugendliche Frauen, die in einem Boxturnier gegeneinander antreten. Deswegen Schlag auf Schlag, you know, ne? Hardcore Funny.
We see what you did there.
Healing the world with comedy. So. Einmal zur Autorin selbst. Rita Bullwinkle lebt in San Francisco, ist die Herausgeberin des Literaturmagazins McSweeney's und unterrichtet am California College of the Arts. 2022 wurde sie für ihr Schreiben mit einem Writing Award ausgezeichnet. Neben ihrem hier vorliegenden Debütroman hat Bullwinkle zudem eine Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel Belly Up verfasst, mit der sie 2018 den Believer Book Award gewann. So, Debütroman ist ja schon mal gut. Feministischer Debütroman, noch besser. Dann gucken wir doch mal auf den Plot, ob das hier auch so überzeugen kann. Die Geschichte spielt in einem heruntergekommenen Gym in Reno, Nevada. Dort findet der Daughters of America Cup statt, ein Boxturnier für die besten jugendlichen Frauen des Landes. Die Teilnehmerinnen sind alle zwischen 14 und 18 Jahre alt und kommen aus den verschiedensten Bundesstaaten. Teilweise reisen sie unter erheblichen Strapazen extra zu diesem Turnier an. Insgesamt treten die besten 8 in diesem Wettbewerb gegeneinander an. Alle Boxerinnen kommen jeweils aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen und haben alle unterschiedliche Gründe, warum sie das Turnier gewinnen möchten. Eine Teilnehmerin kommt zum Beispiel aus einer Boxerfamilie. Ihre beiden älteren Schwestern haben das Turnier bereits vor Jahren gewonnen und so möchte auch sie in die Fußstapfen ihrer Familie treten, was jedoch auch enormen Druck erzeugt. Eine andere Teilnehmerin hat ein traumatisches Erlebnis durchlebt. Die hat nämlich einen kleinen Jungen sterben sehen. Die war Rettungsschwimmerin und der Junge ist ertrunken und durch dieses Turnier versucht sie so ein bisschen ihren Dämonen zu entkommen, was natürlich wenig funktioniert. Wiederum eine andere Teilnehmerin hat sich mit Recherche gut vorbereitet und zählt während ihres Kampfes immer die Nachkommaschellen von Pi auf, um sich zu beruhigen. Eine letzte Teilnehmerin, auf die ich kurz eingehen möchte, versucht ihre Gegnerinnen durch ausgefallene Mode und unberechenbare Taktiken aus der Ruhe zu bringen, was auch immer wieder zu humoristischen Situationen führt. Begleitet werden die Kämpferinnen nicht nur von ihren ausschließlich männlichen Trainern, die mehr Ziele als eine echte Hilfe darstellen, sondern zum Teil auch von Angehörigen, die mit im Publikum sitzen. Während des Turniers und der einzelnen Kämpfe erfahren wir als Lesende viel über die Verhältnisse, Wünsche, Träume und auch Zukünfte der Protagonistin, wodurch über die Zeit ein immer klareres Bild von ihnen porträtiert wird. Soviel erstmal zum Plot. Aufgeteilt ist der Roman in 7 Kapitel, die die jeweiligen Runden des Turniers abbilden. Also da haben wir dann Halbfinale, Viertelfinale und Finale. Zudem sind die Kapitel häufig nochmal unterteilt in recht kurze Erzählfragmente, die zum einen den Schlagabtausch des Kampfes wiedergeben, also ihn so ein bisschen zeigen, jedoch vor allem immer mal wieder zwischen den beiden Kämpferinnen hin und her wechseln und ihre Perspektive und Wünsche und Vorstellungen behandeln. Dadurch erhält man als Lesender einen recht guten und direkten Zugang zu den Charakteren. Jedoch hat diese Methode auch eine Schwachstelle. Durch den häufigen Wechsel war es zumindest für mich schwierig, die Charaktere immer mal wieder auseinanderzuhalten. Ich musste dann immer mal wieder gucken, wer welcher Charakter ist. Ja, und wer da eigentlich gerade wen gegen wen kämpft. Also das hat mal ab und zu Verwirrung geführt. Da bin ich mal gespannt, was Annika dazu sagt, ob ihr das auch so gegangen ist. Erzählt wird der Roman von einer autoriellen Erzählstimme, die zwischen dem Kampf, also dem Äußeren und den Gedanken, Klammer den Inneren, wechselt. Zudem werden auch immer mal wieder Passagen eingestreut, die in eine ferne Zukunft der Teilnehmerinnen blicken und die Bedeutung des Turniers für ihr weiteres Leben beleuchten. Auch wenn dieser literarische Kniff jetzt nicht unbedingt das Neueste von Neuem ist, gibt Bullwinkle den Lesenden einen spannenden Einblick. Im Generellen würde ich jedoch sagen, dass der Roman recht konventionell erzählt wird und bis auf die bereits angesprochenen Kniffe wenig Aufregendes oder bahnbrechend Neues bietet, was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Bullwinkle konzentriert sich hier mit einer fast schon pedantischen Detailgetreue auf ihre Charaktere und ihre Gründe und Hintergründe der Teilnahme sowie auf die jeweiligen Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die alle haben. Auch der mechanische Ablauf der Kämpfe wird zum Teil beschrieben, jedoch rückt dieser Teil eher in den Hintergrund, sodass das Gefühl entsteht, dass es sich hierbei mehr um einen geistigen als um einen körperlichen Wettkampf handelt. Obwohl natürlich alle Kämpferinnen unterschiedlich aufgewachsen, sozialisiert und auch andere Trainingspläne haben, entsteht hier immer wieder der Eindruck, dass der Boxring so eine Art Zone ist, in der die gesellschaftlichen Regeln nicht mehr richtig gelten, Klasse und Herkunft weniger wichtig werden und nur der einzelne Moment zählt. Ein weiterer sehr wichtiger thematischer Aspekt des Romans ist die feministische Sichtweise auf den weiblichen Körper, der in der Gesellschaft nicht nur stark idealisiert, sondern auch erotisiert wird. In diesem Kosmos des Boxsports können die jungen Frauen selber über ihren Körper bestimmen und werden auch von außen ganz anders wahrgenommen. In einem Interview verriet Bullwinkle, dass ihr dieser Aspekt besonders wichtig war. Ja. Also ich fand das Buch sehr solide, ich bin total gerne damit eingestiegen, ich fand auch immer diese Wechsel zwischen den Perspektiven sehr spannend, halt eben wie bei so einem Boxkampf, bei so einem Schlagabtausch, ne? Dass so ganz, ganz oft die Erzählperspektiven gewechselt werden und immer mal wieder in den Kapiteln irgendwo hingesprungen wird, teilweise in die Zukunft, teilweise in die Vergangenheit, was die Leute erlebt haben, wo sie herkommen, wieso sie da sind. Also das fand ich sehr, 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 sehr gut gemacht. Wie gesagt, es führt ab und zu mal so ein bisschen zu Stringenzproblem, nenne ich es mal, oder zumindest für mich so, dass ich manchmal die Charaktere nicht komplett voneinander trennen konnte und dass manchmal so ein bisschen was ineinander fließt, aber das ist jetzt auch wirklich Abzug in der B-Note. Ich fand ein sehr interessanter Roman, ein sehr leicht zu lesender Roman, ein sehr gut verständlicher Roman und ja, halt ein solider Roman. Also ist jetzt nicht was, was jetzt ganz oben top auf meine wow, das hat mich jetzt mega vom Hocker gerissen Liste kommt, aber ich finde, wie gesagt, ist sehr solide, gut erzählt, tolle Charaktere und interessante Thematik. Also von daher kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Deswegen lasse ich jetzt mal Annika hier mit in den Ring steigen. Annika.
Oh mein Gott, Robin, jetzt.
Ding, ding, ding. Ja, ich hör jetzt auf.
Let's get ready to rumble. Oh, sorry, ich halte einfach die Klappe. I'll show myself out.
Ah, ich find's super. Also, ich glaube, mir hat's dir gefallen. Komm, erzähl mal.
Ich nehme also hier so ein bisschen die Spannung raus aus diesem heißen Kampf, der nämlich gar keiner ist, weil ich stimme dir dazu. Das ist ein grundsolides Debüt, das mir zum Beispiel, um vielleicht nochmal so ein bisschen auf die grundsätzliche Thematik einzugehen, dieses Frauenboxen oder überhaupt, was heißt Frauenboxen? Wir reden die ganze Zeit von Frauen, das sind ja eigentlich junge Mädchen. Die Jüngste ist 14, 15 oder hat mit 14 angefangen, ist jetzt 15 und dann geht's da halt bis 18, also U19 Wettbewerb logischerweise, danach dürfen sie nicht mehr teilnehmen. Aber es sind halt wirklich junge Mädchen und was diese Erfahrung zum einen der eigenen Körperlichkeit und zum anderen auch des eigenen Machtbewusstseins bedeutet, die Aspekte fand ich sehr interessant, vor allem, Achtung, Achtung, im Zusammenspiel mit dem gerade eben vorgestellten Buch von Rachel Cusk, weil da haben ja diese Aspekte auch eine große Rolle gespielt, also die Körperlichkeit und auch das Thema Macht, Frauen und Macht. Und hier bei Bullwinkle ist es so, da sind es halt wirklich diese jungen Mädchen, die diese Macht für sich entdecken. Es ist ja nämlich genauso, wie du gesagt hast, Robin, die Männer, die da dabei sind, also gerade diese Trainer, die werden ja als profitgierige, ja, Ausbeuter dargestellt, sind sie wahrscheinlich auch, ne? Also denen geht es da wirklich nur um den eigenen Profit. Vielleicht nochmal hier selber die Karriere, da ist nichts draus geworden. Jetzt coache ich halt mal ein paar Mädchen, so nach dem Motto. Und das Schöne ist ja, die Trainer werden ja von diesen jungen Frauen, so will ich sie jetzt mal nennen, auch so wahrgenommen. Also die sehen ja ganz genau, was das für Vollidioten sind, mal ganz platt gesagt. Und unter anderem steht hier der schöne Satz, die Trainer sind völlig nutzlos, wie bekiffte ältere Brüder, die zum Abschlussball von den Eltern als Anstandswauwurs mitgeschickt werden. Also ich finde, das hat mir sehr gut gefallen. Und da der Zusammenhang mit Cusk ganz kurz erklärt, bei Rachel Cusk war es ja zum Beispiel ein Thema, dass jungen Mädchen viel zu selten beigebracht wird, dass auch junge Mädchen Macht haben und Macht besitzen dürfen. Macht haben, eine eigene Stimme zu haben, eine eigene Meinung zu haben. Und hier bei Bullwinkle, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, da hatte ich das Gefühl, hier stehen 8 junge Mädchen auf den Brettern, die dieses Gefühl erkannt haben. So ein bisschen die Fortsetzung. Die also genau wissen, wie sie ihre Macht einsetzen gegen diese Trainer, gegen die familiären Probleme zu Hause. Also jetzt nicht im Sinne von, die hauen ihnen alle oben drauf, aber sie wissen halt überhaupt, dass es sowas gibt, dass ihnen sowas zusteht. Und das fand ich also sehr, sehr spannend an der Stelle, das mal so zu beleuchten, mal ganz abgesehen von diesem Sport an sich, das muss man sich aber vorstellen, junge Mädchen, die sich eigentlich gegenseitig mit den bloßen Händen töten konnten, ne? Also da darf man eigentlich auch nicht so viel drüber nachdenken, das ist schon ziemlich heftig und auch wie die Kämpfe dargestellt werden, auf verschiedene Art und Weise, also auch nicht gleich immer so nach dem Schema F, das hat mich da auch so ein bisschen ganz gut bei Laune gehalten. Ich hatte auch nicht so die Probleme, die Mädchen auseinanderzuhalten, muss ich sagen, Robin. Das fand ich eigentlich ganz, ganz gut von Bullwinkle, bis auf das eine Kapitel, wo die beiden Cousinen gegeneinander geboxt haben. Da bin ich so ein bisschen ins Schlinger geraten, nicht nur, weil die Izzy und Iggy sehr, sehr ähnliche Namen hatten, sondern ich tatsächlich auch an ein, zwei Stellen, entweder im Original oder in der Übersetzung, das Gefühl hatte, dass die Namen da durcheinander gekommen sind. Das hat mich also tatsächlich so ein bisschen verwirrt. Ansonsten, genau wie du gesagt hast, ein solides Debüt mit interessanten feministischen Themen, mit Einblicken in eine Welt, junge Frauen boxen, die ich so auch noch nicht unbedingt viel hatte. Und ich möchte noch einmal ganz kurz den Titel loben, beziehungsweise auch die Übersetzung. Das Buch heißt ja im Original Headshot, was ja auch gewissermaßen zum einen so ein bisschen vielleicht aus der Fotografie kommt, Kopfschuss natürlich auch, aber auch der Kopf ist ja das Ziel bei den BoxerInnen. Also es hat jeweils was mit angesehen werden, wenn man diesen Fotoaspekt nimmt und mit brutaler Gewalt zu tun. Und da finde ich, ist diese Übersetzung Schlaglicht ganz gut gelungen, weil da steckt auch wieder beides drin. Ne? Also Schlaglicht kannst du auch auf dem Foto haben und so. Also das möchte ich nochmal an dieser Stelle lobend erwähnen, das hat mir auch sehr gut gefallen. Solides Debüt, sagen wir es doch so, wie es ist. Wir bleiben dran bei Frau Bullwinkle, würde ich sagen.
Ja, da greife ich auf jeden Fall nochmal zu. Das war gut. Bin ich mal gespannt, was da noch so rauskommt aus der Feder. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was du gesagt hast mit dieser Machtdemonstration oder dass junge Frauen oder jungen Mädchen in diesem Fall auch gezeigt werden muss, dass sie Macht haben. Und das halt, da hast du ja recht, dass wir, die wissen das ganz genau. Die wissen auch, die haben auch eine sehr, sehr klare Meinung zu den Juroren und zu den Trainern, die da sind. Alle männlich und die auch ja nicht so wirklich interessiert daran sind. Ne? So die eigentlich kämpfen die Mädchen gegeneinander. Es ist ein Kampf gegeneinander und auch da ist ja auch wieder eine Macht drin. Ne? Macht über den eigenen Körper, Macht darüber, was ich mit einem anderen Körper mache. Ne? Da gibt es dann auch Mädchen, die haben eine gewisse Tendenz zur Gewalt, nenne ich es einfach mal, oder Tendenz zum Hass, so die dann halt wirklich auf die anderen Körper einschlagen, um sie zu zerstören. Aber eben diese Macht. Thematik fand ich sehr interessant, weil sie sich ganz häufig auch bewusst sind, dass ihre Körper einem ganz anderen Zweck in Anführungsstrichen dienen, als dass die Gesellschaft ihnen vorschreibt. Die Gesellschaft, habe ich ja vorhin gesagt, so ne, idealisiert, erotisiert und da geht es ja um Gewalt. Das ist ja eigentlich fast das Gegenteil von dem, was die Gesellschaft diesen jungen Frauen einredet und die wissen das eben auch, dass sie sich genau dagegen stellen können. Und das fand ich halt so spannend und da sind dann auch so, ich fand auch die Bilder geil. Also die müssen immer so Schaumstoff ja, Protektoren tragen um ihre Köpfe. Also man darf erst sich gegenseitig auf die Fresse hauen ohne irgendwelche Schutzklamotten, wenn man über 18 ist, beziehungsweise über 19 ist. Und die haben immer so große Schaumstoffhelme auf und da wird dann teilweise auch so beschrieben, dass sie mit diesen Schaumstoffhelmen rumlaufen, als wäre das so eine Krone. Weißt du, als wären sie so die Prinzessin in diesem Boxring. Und das waren halt so Bilder, die halt wirklich hängen geblieben sind. Das war wirklich schön gemacht. Also da gibt's auch schon ein paar schöne Metaphern.
Ja, und dann halt noch, vielleicht das noch zu guter Letzt, dieser Gegensatz von dem Glamour oder von dieser Möglichkeit. Diese Frauen haben die Möglichkeit, aus welchen Gründen auch immer, wenn ich das hier gewinne, dieses Turnier, dann wer weiß, wohin mich der Weg führt. Das heißt, es ist gewissermaßen Sprungbrett für diese ganze Branche, die ja doch größer zu sein scheint, zumindest in den USA, als ich das jemals für möglich gehalten hatte. Und wo findet dieser Wettkampf statt, dieser zweitägige, in wirklich so einem Gym? Also das wird da beschrieben wie das letzte Loch, so nach dem Motto, ne? Völlig heruntergekommen. Und du hast das Gefühl, wo bin ich denn hier gelandet, aber bestimmt nicht in so einem Finalaustragungsort. Also auch das zeigt ja, wie die Ansprüche der Mädchen und die Wirklichkeit da auseinanderliegen. Das ist schon fast tragisch auch dann an der Stelle.
Das stimmt, ja. Aber ein wirklich, wie gesagt, solider Roman sollte man sich mal durchlesen.
Wenn jetzt die Menschen da draußen sagen, Mädchen, die sich auf die Nuss hauen, das möchte ich lesen. Robin, was sollen die Menschen tun?
Dann greifen sie zu Schlaglich von Rita Ballwinkel. Erschienen bei unseren Freundinnen im Aufbauverlag. 232 Seiten hat das Ganze auch, ist man auch schnell durch. 24 € in der Hardcover-Variante und 18,99 € als digitale Version. Die Übersetzung hat Christiane Neudecker gemacht. Damit kommen wir zum letzten, but not leasten Roman dieser Folge. Und jetzt wird's schwierig und düster.
Wir sprechen über Helena Adlers miserere drei Texte. Helena Adler, die kennen natürlich die HörerInnen von Papierstau Podcast, weil wir die Infantin trägt den Scheitel links besprochen haben. Worum ging's da? Das ist, Achtung, gleich auch relevant für drei Texte. Das ist eine Form der Parodie des Heimatromans. Helena Adler hat viel über die österreichische Provinz, aus der sie auch stammt, geschrieben und hat die Idylle auf den Kopf gedreht und hat auch viel gemeinsam mit Elfriede Jelinek, würde ich nachher versuchen hier nachzuweisen, betet für mich. Ihr merkt schon, ich spreche in der Vergangenheit von Helena Adler. Wir erinnern uns, im letzten Jahr, als wir zum Bachmann-Preis gefahren sind, haben wir uns riesig gefreut, dort Adler lesen zu sehen. Klaus Kastberger, der jetzige Juryvorsitzende, den wir drei sehr schätzen, hatte sie eingeladen. Dann konnte sie nicht anreisen und wir haben gehört, sie ist krank. Es hat sich dann später herausgestellt, dass sie einen Gehirntumor hatte und im Januar diesen Jahres ist sie mit nur 40 Jahren viel zu früh verstorben. Miserere ist also eine Sammlung ihrer letzten drei Texte. Und wenn man das Wort sieht, denkt man vielleicht zuerst, dass es sich um einen Scherz handelt, den Versuch, das Wort Misere zu steigern, noch größere Misere, eine Miserere. Aber in Wahrheit, und das wissen natürlich Katholiken mit Latinum, wie Robin und ich, eigentlich handelt es sich hier um einen Ausdruck aus dem Agnus Dei. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Also dieses Buch heißt Erbarme dich auf Latein. Damit haben wir es hier zu tun. In den drei Texten geht es, ich habe es schon angedeutet, einmal mehr um die Entlarvung der ländlichen Idylle in Österreich auf eine sehr postmoderne Art und Weise mit vielen Bezügen zum Katholizismus, wie das Agnus Dei schon andeutet. Und hier haben wir einen großen Fokus auf den menschlichen Schmerz in den drei Texten. Nun könnte man meinen, Frau Adler hat sich damit befasst nach ihrer Diagnose. Sie war ja auch verheiratet und hatte ein kleines Kind. Und das ist alles natürlich ganz, ganz, ganz schrecklich. Aber diese Texte waren schon fertig, als der Tumor bei ihr diagnostiziert wurde. Sie wurden nämlich 2022 und im Frühjahr 2023 verfasst, was dem Ganzen eine besonders unheimliche beim Lesen Atmosphäre verleiht. Schauen wir doch mal, weil es sind ja nur drei Texte, das ganze Ding ist auch wahnsinnig kurz. Schauen wir doch mal auf die drei Texte individuell. Der erste Text heißt Ein guter Lapp in Unterjoch. Lapp ist hier kurz für Lappen. Es geht also um einen Mann, das ist ein Maurer mit dem Namen Josef, bitte merken, der an Krebs leidet und der keinen Schlag bei den Frauen hat. Und Josef muss miterleben, dass der Sohn des hochunsympathischen Bürgermeisters Maria heiraten will. Josef und Maria, das merken wir uns. Und während diese Episode erzählt wird, wie es dazu kam und was sich da alles abspielt, fällt die Idylle auseinander und wir sind wirklich in einer ländlichen Hölle von brügelschen Ausmaßen gefangen. Es geht um das Patriarchat, um toxische Männlichkeit. Es geht um Vergewaltigung als quasi alltägliches Ereignis. Es geht um Selbsthass. Und hier habe ich ganz viel Jelinek in diesem Ton gehört, in diesem gnadenlosen Ton, den uns Adler hier um die Ohren haut. Der Text wurde ursprünglich als möglicher Vortragstext für Bachmann geschrieben, wurde dann aber nicht ausgewählt. Also dieser Lapp in Unterjoch, das hat mich sehr beeindruckt, ist mein Lieblingstext aus der Sammlung, ist aber nicht der Haupttext, zu dem kommen wir noch. Der zweite Text ist ganz, ganz kurz, heißt Unter der Erde, wurde im Jahr 2022 auf Radio Salzburg gesendet. Der ist sehr wütend, sehr poetisch, sehr lyrisch, voll mit Wortspiel, das sich immer höher aufpeitscht. Es ist ein Fiebertraum von einem kurzen Text, der sich mit dem menschlichen Wunsch befasst, all das zu zerstören, was nicht in die Norm passt. So habe ich den Text zumindest gelesen, kann man drüber diskutieren. Werde ich gleich auch mit Robin. Also sehr beeindruckend, aber auch wirklich Hochkultur in Großbuchstaben. Kommen wir nun zum Text, den wir beim Bachmann-Preis gehört hätten, wenn Helena Adler hätte anreisen können. Der von Klaus Kastberger ausgewählte Text Miserere Melancholia. Im Nachwort erzählt Adlers Ehemann Thomas E. Stadler einiges darüber, was sie sich bei dem Text gedacht hat. Miserere Melancholia befasst sich mit der Trägheit, Arcadia als Sünde. Und dazu sagte Adler, ich bin schwermütig, weil ich das Leben hier in seiner ganzen Pracht so liebe, mit all den Menschen, die ich liebe. Also um diese Form der Schwermut, der Wehmut, des Verlangens geht es hier. Der Text ist sehr stark, sehr rhythmisch, sehr mystisch auf eine gewisse Art und Weise. Es geht um Feminismus, die Bedeutung von Heimat, typische Adlerthemen. Und wir haben am Ende sogar einen Dialog mit einem hasserfüllten Gnom, der in der Erzählerin selbst wohnt. Also hier, High Concept Literature. Ganz offensichtlich wird bei dieser Sammlung, dass wir mit Adler ein großes, großes Talent der österreichischen Literatur viel zu früh verloren haben. Auf einer persönlichen Geschmacksebene habe ich hier die gleichen Probleme wie schon bei Die Infantin trägt den Scheitel links. Das ist mir manchmal einfach zu drüber. Das geht für mich manchmal in den Bereich des Prätentiösen, aber wie gesagt, das ist auch eine Geschmacksfrage. Ich mag ihre narrative Arbeit mehr als die Nicht-Narrative. Und anders als Annika bin ich ja auch niemand, der jetzt heiß auf geile Plots ist. Aber auch hier sehne ich mich eigentlich nach mehr Plot. Deswegen hat mir auch der erste Text besser gefallen. Die anderen Texte gehen sehr stark in den lyrischen Bereich. Zu viel für meinen Geschmack. Robin, wie hast du das empfunden?
Ich bin da ehrlich gesagt ganz bei dir. Also auch der erste Text fand ich auch den stärksten, weil er halt eben so ein paar Plotpoints hat. Es geht ja ganz, also der ist ja auch ziemlich lyrisch aufgeladen. Also es ist ja nicht, als wäre der jetzt mega plot-driven oder
das
so.
Stimmt.
Da geht's ja auch viel um Atmosphäre. Also das kann man, glaube ich, zusammenfassend für alle drei Texte sagen. Es ist sehr, sehr viel Vibe, sehr wenig Plot. Per se nicht so schlecht, aber du hast auch recht. Also es ist alles so ein bisschen sehr in den poetischen Mantel gekleidet. Ein bisschen sehr, sehr, sehr stark. Also man muss das sehr aufmerksam aufmerksam gelesen. Das ist wirklich sehr schwere Literatur, sehr krasse Hochkultur. Und das will es auch sein. Und das merkt man auch, dass es das sein möchte. Ich fand die Atmosphäre aber sehr gut. Also es sind ja extrem schwermütige Geschichten, die immer mit so einem Hauch von Verderben, Tod, Verdammnis mit sich bringen. Das ist ja alles irgendwie, schreit ja Hölle. Oder zumindest mindestens Vorhölle. Mhm. Das ist ja wirklich also sehr bedrückend auch zu lesen. Und gleiches gilt auch für die Sprache, die Atmosphären, finde ich, zwar sehr, sehr gut unterstreicht, jedoch diesen Text auch sehr schwer lesbar macht. Also es gibt eigentlich so gut wie keine roten Fäden, keine Plotpoints, und ich hatte zwischendurch immer mal das Gefühl, dass die Geschichten in so, also vor allen Dingen die erste Geschichte in so einer älteren Zeit spielt, im Mittelalter, weil da geht es dann irgendwann so um Brautraub und sowas. Also das sind so Sachen, aber ich glaube, dass es gar nicht so ist. Also es ist, also ich hatte manchmal so nur ein bisschen das Gefühl von so einer Antiquiertheit so ein bisschen, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie negativ oder so, sondern einfach das sehr, ich will nicht sagen altertümliche Sprache, aber doch, ja doch, ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen ältere Sprache ist, so, ne? So ein bisschen sehr aufgepauscht, auf lyrisch getrimmt, fand ich an sich aber auch nicht so schlimm. Also ich fand auch die letzte Geschichte, Miserere, Melancholia, sehr, sehr gut gemacht. Auch dieses Zwiegespräch mit diesem Gnom, der in ihr drin wohnt. Also da kann man, ich sag's ganz ehrlich, ich kann fast gar nicht denken, dass dieser Text vor dieser Diagnose geschrieben wurde, weil da sind Points drin, wo ich wirklich dachte, also ich lese hier mal einen Auszug vor aus diesem Zwiegespräch. Der Gnom sagt, du siehst aus wie eine Vogelscheuche, hast du je in den Spiegel geschaut mit deiner zerronnenen Schminke und den Medusehaaren? Wissen deine Leser, dass dein Aussehen, dein Ansehen schadet? Und dann sagt die Autorin, dein Mich-Ansehen hat mich unansehnlich gemacht. Ein 40-jähriges Mitansehen müssen ist nicht nichts. Sagt der Gnom, schade, du dämonisierst mich also immer noch. Und dann sagt die Autorin, nur weil du mich entmenschlichst und hospitalisierst.
Das ist aber so gut, ne? Daran sieht man auch. Ich bin gerade so froh, dass du das vorgelesen hast, Robin. Weil ich finde, diese Passage zeigt, was Adler auch kann. Das sind so die Nummern, diese Dinger bei Adler, denke ich mir, ein absoluter Wahnsinn. Wie es hier darum geht, dass der männliche Blick oder die Entmenschlichung der Frau, dass das in der Frau internalisiert ist, was als dieser Gnom dargestellt wird und sich als Selbsthass in diesem Selbstgespräch entlädt. Und wer weiß, wie Adler aussah, sie hatte ja häufig diese Schminke am Auge und so ein bisschen toupierte Haare, also so ein bisschen flamboyantes Auftreten, was ja cool ist für Künstler. Aber klar, dann kriegst du natürlich auch gesagt, wie siehst denn du aus? Und das spiegelt sich hier auf wirklich fantastische Art und Weise in diesem poetischen Zwiegespräch. Also das ist, diese Passagen, die sind es, sie liest mal und denkt, Wahnsinn, was Helena Adler drauf hatte.
Absolut, absolut. Also ich war sowieso häufig vor Ehrfurcht ergriffen, aber an einigen Stellen war es auch ein bisschen drüber, ne? Also es war ja bei Die Infantin trägt den Leitscheid links ja auch so. Ich will jetzt hier gar nicht so drauf rumhauen. Also es ist, man muss sich darauf einstellen. Es ist halt ein recht, das sind sehr, sehr schwere Texte. Man muss sich da richtig drauf einlassen, muss ganz aufmerksam lesen, weil sonst verpasst man halt sofort irgendwas. Und man muss, es sind auch Texte zum drüber nachdenken. Und das finde ich eigentlich auch eine gute Sache, weil das sind nicht so Texte, die sich so, man liest die und die erschließen sich vom ersten Augenblick an, sondern das sind Texte, darüber muss man nachdenken, da muss man vielleicht selber drüber philosophieren. Ist auch sehr viel Interpretationsangelegenheit an vielen Stellen, und das finde ich eigentlich gut. Wie empfindest du das?
Nee, Robin, wir sind 100%ig einer Meinung. Ich finde Adler, weil sie eben so poetisch stark ist, finde ich die in stärker narrativen Passagen gut. Dieser zweite Text, das könnte ein Gedicht sein, ne? Nicht, dass Gedichte schlecht sind, aber das ist mir einfach zu dicht, zu viel. Es hat diese katholische Opulenz, die auf andere Art und Weise sich widerspiegelt. Es hat diese Jelinek'sche Überwältigungsästhetik, die ich absolut nicht leiden kann. Sorry, Elfriede Jelinek. Nicht, dass sie meine Meinung interessieren würde, aber das sind so Sachen, das ist einfach nicht meins. Ich sehe auf der theoretischen Ebene, was Autorinnen hier machen wollen. Es gefällt mir aber nicht. Und da in diese Richtung geht es manchmal für mich, dass halt in einer Gnadenlosigkeit Kritik sehr wortstark und mit Wortspielen intensiv und überhäuft und dicht mir um die Ohren gehauen wird. Und das nervt mich manchmal so ein bisschen. Diese eleganteren Passagen, für die das Wort zurückgenommen wahrscheinlich schon zu stark ist, aber im Vergleich zu dem anderen ist es halt schon zurückgenommen. Ich finde, da glänzt Adler in dieser intelligenten, lyrischen Eleganz. Das ist einfach, das gefällt mir. Deswegen hat mir auch der Lapp in Unterjoch gut gefallen, weil es einfach eine gute Geschichte. Und was du eben gesagt hast, da wollte ich noch drauf eingehen. Wir könnten jetzt 4 Stunden darüber sprechen. Das ist so spannend. Dass es so altertümlich wirkt. Also bei uns hier in der Region gibt es auch noch die Tradition der Brautentführung. Und ich finde nämlich auch, dass hier herausgearbeitet wurde, wie viel dieser patriarchalen Strukturen und auch von Machtstrukturen, weil dieser Bürgermeister, den kann eigentlich keiner leiden, der wurde nur gewählt, weil er halt ganz viel Familie in diesem Dorf hat, die ihn immer wieder wählt, also fast so feudale Strukturen in der österreichischen Provinz. Wie das da alles ineinander spielt, da erkennt man Dynamiken wieder, die es überall in der Welt gibt. Und Adler arbeitet auf eine brutale Art und Weise heraus, inwiefern diese Dynamiken halt archaisch sind, genau wie du gesagt hast. Das fand ich, das hat mir echt gut gefallen. Maria und Josef, hat mir gut gefallen.
Ja. Kann ich nur zustimmen. Für wie viel und wo kann man sich diese Geschichtensammlung, sagen wir es mal so, denn besorgen?
Miserere drei Texte von Helena Adler. 80 kurze, aber vollgepackte Seiten sind erschienen bei unseren FreundInnen von Jung und Jung. Die gebundene, sehr, sehr schöne Ausgabe kostet 16 Euronen und die keimfreie E-Book-Edition 12,99.
Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, nicht verzagen, liebe Leute. Wir sind natürlich in zwei Wochen wieder am Start, haben drei tolle Neuerscheinungen am Start. Und wen wir da dabei haben, oha, da werdet
ihr euch
freuen.
Sogar einen Hottie haben wir dabei.
Einen richtigen Hottie. Wer das sein wird, das werdet ihr dann erfahren. Wie immer bleibt uns an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, wie immer, Leute, gehabt euch wohl, lest was Gutes, bleibt gesund und bleibt natürlich so cool, wie ihr seid. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss.
Tschüss.